Herr Bundeskanzler, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meine sehr verehrten Gäste, in der nahezu 150-jährigen Geschichte unseres Hauses Bertelsmann hat es eine Vielzahl von Jubiläen, Feiern und festlichen Anlässen gegeben. Und manch prominenter Besucher kam hier zu uns in unser Haus. Dennoch, dieses ist heute ein ganz besonderer Tag für uns Bertelsmänner. Wir sind stolz darauf, dass Sie, Herr Bundeskanzler, in das ostwestfälische Gütersloh gekommen sind. Wo das Stammhaus der Bertelsmann-Gruppe seinen Sitz hat und wo die zentralen Arbeitsbereiche und eine Vielzahl von technischen und Dienstleistungsfirmen angesiedelt sind. Wir wissen dies umso mehr zu schätzen, als die allgemeine politische Lage Ihre Gedanken sicher in eine ganz andere Richtung lenkt und in diesen Tagen und Wochen Ihre besondere Aufmerksamkeit erfordert. Konzernbetriebsrat und Vorstand haben Sie eingeladen, Herr Bundeskanzler. Die Zeiten, in denen Monarchen sich gnädiglich zu ihren Untertanen herabließen, sind mit Gewissheit vorbei. Aber auch in unserem freiheitlich-demokratischen Staatswesen ergibt es einen Sinn, wenn die Regierenden bewusst das Gespräch, lassen Sie mich sagen, mit Ihren Mitbürgern suchen. Und wo würden Sie, Herr Bundeskanzler, diese Mitbürger Betroffener im eigentlichen Wortsinn erleben, als hier in der Welt der Arbeit? Hier verbringen die Menschen ein Drittel ihres Tages oder, wenn sie wollen, ihres ganzen Lebens. Eine Umgebung, die ebenso bestimmend ist für ihr Leben wie die Familie und Privatsphäre. Wir hier bei Bertelsmann versuchen, die Chance der Selbstentfaltung nicht im privaten Bereich des Einzelnen verbannt zu halten, sondern wir versuchen, auch die tägliche Arbeitsumgebung so zu gestalten, dass sie dem Einzelnen dient. Der Mensch, nicht die Maschine, nicht Computerprogramme und Ablauforganisationen, soll im Mittelpunkt des Geschehens im Unternehmen stehen. Dies ist ein hoher Anspruch unserer Unternehmensverfassung. Einiges, so dürfen wir ganz unbescheiden sagen, haben wir erreicht. Dazu gehört einerseits eine weitsichtige Unternehmensleitung, ein gesellschaftspolitisch aufgeschlossenes Management. Dazu bedurft es aber auch der Bereitschaft zur Zusammenarbeit von Seiten der Mitarbeiter. Nicht Konfrontation, sondern Kooperation. Das ist unsere Devise bei Bertelsmann seit Jahren. In diesem Geist schaffen wir Produkte und organisieren Dienstleistungen, von denen wir glauben, dass sie dem Einzelnen und der Gesellschaft dienlich sind. Allesamt auf dem Felde der Publizistik und der Kommunikation. Bücher, Zeitschriften, Schallplatten, Musikkassetten und Filme bringen wir auf vielen Wegen zum Konsumenten, zum Leser, zum Hörer, zum Zuschauer. 26.000 Mitarbeiter in 23 Ländern arbeiten in unserer Gruppe. Nicht in allen Firmen und Ländern kommen wir den von mir zitierten Geist des Hauses einpflanzen. Was wir zur Änderung und zur Reform beitragen können, wollen wir immer tun. Allzu oft aber sind die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse der Länder nicht gerade geeignet, die Bereitschaft zur Kooperation zu fördern. Diese Kolleginnen und Kollegen überall auf der ganzen Welt kommen nicht aus der Bundesrepublik, sind keine Deutschen, es sind vielmehr Angehörige der jeweiligen Nationen und Länder. Sie bilden wir aus, bringen Fachwissen über Medien und Medienvertrieb sowie Arbeitsplätze in Ihr Land. Wir erwirtschaften Gewinne und können Steuern zahlen. Die Infrastruktur wird verbessert. Das ist unser kultur- und entwicklungspolitischer Beitrag. Beispielsweise in Lateinamerika. Diese Mitarbeiter in anderen Ländern erfahren durch uns, durch unsere Art zu arbeiten und miteinander umzugehen, auch ein wenig von der Bundesrepublik und dem, was Ursache und Grundlage unseres Erfolges in diesem Lande ist. Der Interessenausgleich, die Fähigkeit des Kompromisses, die klare Entscheidung am Ende einer sachlichen Auseinandersetzung. Herr Bundeskanzler, lassen Sie es mich einfach so sagen, wie wir alltäglich zu Hause Gäste begrüßen. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir bitten Sie nun, das Wort zu ergreifen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, und als lebenslanges Mitglied meiner Gewerkschaft darf ich jedenfalls für einige hinzufügen, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Wolf, lieber Herr Mohn. Ich darf mich zunächst für diese doppelte Einladung, einmal vom Vorstand ausgehend, einmal vom Konzernbetriebsrat ausgehend, sehr herzlich bedanken. Herr Wolf hatte völlig recht eben, als er davon sprach, dass die leitenden Politiker sich von Zeit zu Zeit dem Publikum stellen müssen, um Rede und Antwort zu stehen. Ich tue das übrigens auch. Ich rede nicht von Wahlveranstaltungen. Ich bin ja auch zu Ihnen nicht gekommen als Vertreter meiner politischen Partei, sondern hierher gekommen als Bundeskanzler und stehe mit dem, was ich von Amts wegen zu verantworten habe, was wir von Amts wegen planen, was wir von Amts wegen befürchten, Ihnen gerne Rede und Antwort und hoffe, dass dafür die Zeit nachher auch dann genutzt wird. Ich mache das 10-12 Mal im Jahr, solche Besuche bei Firmen, Diskussionen mit Belegschaften. Wir haben heute schon ein sehr interessantes Gespräch mit Geschäftsleitung und Betriebsrat gehabt. Ich habe eine ganze Menge zugelernt, dafür bin ich dankbar. Ich möchte auch heute Nachmittag noch ein bisschen was zulernen, insbesondere darüber, wie Sie manche der Probleme empfinden, über die ich vielleicht ein paar Worte zu sagen habe. Nun muss ich Ihnen bekennen, dass ich noch nicht wieder ganz gesund bin und dass ich in den letzten Tagen, wie Herr Wolf mit Recht angedeutet hat, mit völlig anderen Dingen beschäftigt war, die mich innerlich sehr bewegen, sodass ich also hier keine ausformulierte, abgerundete, glatte Rede Ihnen mitgebracht habe. Dazu war auch gar keine Zeit und keine Kraft. Sondern was ich nur tun kann, ist, wenn Sie so wollen, aus der Werkstatt der Regierung zu einigen Themen Ihnen berichten. Und ich denke, es wird angemessen sein, zunächst zu berichten über die internationale Lage, die uns in den letzten Wochen allesamt in zunehmendem Maße beschäftigt und darüber, was das für uns bedeutet oder bedeuten kann. Zum Zweiten, und da gibt es einen Zusammenhang mit Thema 1, zum Zweiten über die weltwirtschaftliche und die deutsche wirtschaftliche Lage und was wir uns hier vorstellen, was wir zu erwarten haben. Vielleicht soll ich dann am Schluss drittens ein paar wenige Bemerkungen zur weiteren Zukunft, ein paar wenige ausgewählte Bemerkungen zur weiteren Zukunft noch anschließen. Ich fange mal mit der internationalen Lage an und mache einen kleinen Umweg. Versuchen Sie sich noch einmal zu erinnern, wie das war heute vor 2,5 Jahren, als eine Handvoll Verbrecher, zunächst mehrere Polizisten und einen Kraftfahrer, erschoss, den Mann, auf den es ankam, der in dem Fahrzeug gesessen war, Dr. Schleyer, entführte, ihn über 5 Wochen lang gefangen hielt, um ihn schließlich dann doch noch umzubringen. Und gleichzeitig hatten wir es in dieser Schlussphase zu tun mit der Entführung eines deutschen Flugzeugs, das auf dem Rückweg war von Mallorca nach Hause, der Urlaub war zu Ende. Aber nun ging es über Italien, arabische Staaten, schließlich bis nach Ostafrika. 90 Menschen unmittelbarer Lebensgefahr, einer von ihnen, nämlich der Flugkapitän, wurde auch ums Leben gebracht. Erinnern Sie sich an diese Lage, wie wir alle innerlich angespannt waren, wie aufgeregt. Und welche Mühe es uns gekostet hat, welche Selbstdisziplin es uns gekostet hat, nicht Maßnahmen zu ergreifen, aus Wut, aus Verzweiflung, aus Ohnmacht Maßnahmen zu ergreifen, die vielleicht psychologisch nur zu verständlich gewesen wären, die aber eben nicht dann noch im Rahmen unserer Gesetze, im Rahmen unserer Verfassung, unseres Grundgesetzes hätten verantwortet werden können. Wir haben solche Maßnahmen nicht ergriffen. Es hat uns viel Kraft und viel Selbstdisziplin gekostet. Aber es war ein relativ kleines Ereignis, wenn man es vergleicht mit dem Ereignis, das nunmehr seit 10 Wochen, 12 Wochen, das amerikanische Volk betrifft. Da wird nun jeden Abend im Fernsehen gezeigt, 90 Tage sind es, glaube ich, schon, wie diese 50 amerikanischen Geiseln in Teheran, gefesselt an Händen und Füßen, vor einer Handvoll sogenannter Studenten, als Geiseln gehalten werden. Und dieses große, mächtige Volk der Vereinigten Staaten von Amerika, 220 Millionen Menschen, die können nichts dagegen tun. Und sie kriegen es fertig, sich innerlich so weit zu disziplinieren, dass sie nicht zu Maßnahmen greifen, aus Verzweiflung, aus Wut, nicht zu Gewaltmaßnahmen, die letzten Endes ihre Geiseln ja auch übrigens dann nicht befreien würden. Das ist eine ungeheure Leistung der Selbstdisziplin, die dieses Volk da drüben, unsere Freunde, unsere Verbündeten, jetzt schon im 3. Monat vollbringen. Sehr angespannte Nerven. Und wir können uns das vorstellen, wir haben Ähnliches hier erlebt, wenn auch in kleinerem Maßstab. Und mitten in diese Situation hinein geschieht der Einmarsch der Sowjetunion in einem bündnisfreien Staat, in ein Land, das keinem Bündnis angehört, keinem Block angehört, nicht nur eine schwerwiegende Verletzung des Völkerrechts, der internationalen Regeln des Miteinanderlebens von Staaten, sondern darüber hinaus auch eine Bedrohung für die Staaten in der Nachbarschaft, Pakistan, Iran, eigentlich eine Bedrohung für viele Staaten in der Welt, wenn es so weitergeht, dass eine Großmacht einfach nur irgendwo einmarschieren kann. Dann fühlen sich viele bedroht und sicherlich nicht zu Unrecht. nicht unsere Aufgabe, nicht meine Aufgabe, öffentlich darüber nachzudenken, was die Motive gewesen sein mögen für dieses sowjetische Verhalten. Da mag es verschiedene Motive gleichzeitig gegeben haben. Für uns kommt es hier an, die eingetretenen, die veränderten Tatsachen, die veränderte Lage zu erkennen. Alles zusammen hat in Amerika, aber auch in der ganzen Welt, diese Kumulation der Geiselnahme, die man wochenlang hat aushalten müssen, mit dieser machtpolitischen Demonstration der Sowjetmacht, alles zusammen hat in den Vereinigten Staaten von Amerika, aber in der ganzen Welt über Amerika weit hinaus, eine Reaktion ausgelöst. Man müsse der Sowjetunion zeigen, dass es so nicht weitergehen könne. Und ich denke, dass das auch das Grundgefühl ist der meisten von uns hier. Das kann man nicht hinnehmen, dass es alle 10 Jahre irgendwo einen Einmarsch gibt. Wir erinnern uns an die Einmarsch in die Tschechoslowakei und den Einmarsch in Ungarn 10 Jahre davor. Aber auf der anderen Seite sind wir auch alle besorgt und mit Recht besorgt, dass sich aus solchen Konflikten noch stärkere Spannungen und Gefahren ergeben können. Die Welt ist klein geworden. Der Krieg in Vietnam zu Beginn dieses Jahrzehnts, der gegenwärtige Krieg zwischen 2 kommunistischen Staaten in Kambodscha heute, der Einmarsch in Afghanistan, das sind alles Länder, die, als wir zur Schule gingen, auf dem Atlas war das weit weg, das haben wir in der Schule kaum gehabt. Heutzutage wissen wir, dass das, was in anderen Teilen der Welt geschieht, auf uns Rückwirkungen haben kann. Wenn die Spannungen in der Welt steigen, wird das an den Europäern nicht vorbeigehen. Umgekehrt, die Europäer müssen auch ein Interesse daran haben, dass nicht einfach irgendwo einmarschiert wird. Das ist unser eigenes Interesse mit. Das heißt, wir sind, obwohl wir keinen Anlass geliefert haben, wir sind mitverhaftet, mitverwoben, mitverwickelt in diesen Ablauf der Weltpolitik. Das ist nicht ganz angenehm, dies zu erkennen. Es hat aber keinen Zweck, sich davor verschließen zu wollen oder die Augen schließen zu wollen. Wir haben hier in Europa im Laufe des letzten Jahrzehnts eine ganze Menge an Friedenssicherungen zustande gebracht. Wir haben ein militärisches Gleichgewicht gehabt. Wir haben es heute noch. An einigen Punkten verschiebt sich vielleicht etwas, aber insgesamt ein im Gleichgewicht befindliches System zwischen Ost und West. Nicht der eine übermächtig über den anderen, sondern beide ungefähr gleichmächtig. Keiner muss Angst haben, dass der andere ihn überwältigt. Wir haben auf der Basis dieses Gleichgewichts zwischen West- und Ost- und Europa eine Reihe sehr nützlicher Verträge miteinander zustande gebracht. Nicht nur haben Nixon und Brezhnev am Anfang des 70er Jahrzehnts ein paar weltwichtige Verträge geschlossen, zum Beispiel den SALT-1-Vertrag über die im Gleichgewicht befindliche Begrenzung der Zahl nuklearer Raketen, die sie gegeneinander aufmarschieren lassen. Ungeheuer wichtig, dieser Vertrag. Sondern zum Beispiel haben sie zu viert einen Vertrag über Berlin geschlossen, das Vier-Mächte-Abkommen. Wir haben, und das war die Voraussetzung für das Vier-Mächte-Abkommen, unsererseits Verträge geschlossen. Der Sowjetunion, mit der Volksrepublik Polen, mit der DDR, die uns in die Lage versetzt haben, große Zahlen, jedes Jahr zigtausende von Menschen, die von da drüben hierher wollten, auch wirklich rauszuholen. Polen. Wir haben davon keine großen Reden und feierliche Feste gemacht. Wir haben den Menschen hier Wohnungen gegeben und Arbeitsplätze und sie waren froh, dass sie hier waren. Wir haben auch wirtschaftlich Vorteile gehabt, die Russen noch mehr als wir, aber wir auch. Wir haben inzwischen einen Handel mit der Sowjetunion, 6 Milliarden exportieren wir, 6 Milliarden importieren wir von da drüben pro Jahr. Das ist eine ganze Menge, das ist zusammen 1% unseres Sozialprodukts. Hat schon einen gewissen Anteil an unserem Arbeitsmarkt, an unserer Beschäftigung. Die Deutschen haben von dieser Entspannung große Vorteile gehabt. Wir haben unsere Freunde und Verwandten in der DDR besuchen können. Berlin ist ein ruhiger Ort geworden. Es gab keine Berlin-Krisen. Und jetzt fragt sich jeder, wenn da in der Welt die Spannungen nun wieder losgehen, was kann das für uns Deutsche bedeuten? Das fragen sich die Deutschen drüben in der DDR noch mehr als wir hier. Das fragen sich die Polen noch mehr als wir hier im Westen, ob in Holland oder Belgien oder in Frankreich. Was kann das für uns bedeuten? Wenn man sich diese Frage vorlegt, dann kommt man zum Ergebnis, das kann für uns sehr viel bedeuten, wenn die Spannungen fortschreiten. Das kann sehr Unangenehmes bedeuten. Sehr Unangenehmes bedeuten. Aber andererseits wird man ebenso deutlich empfinden und ebenso klar zu dem Ergebnis kommen, es hat keinen Zweck, den Kopf wegzustecken und so zu tun, als gäbe es uns gar nicht, sondern wir wissen ja, dass unsere Sicherheit, dass unsere Freiheit von uns allein nicht garantiert werden kann, sondern dass wir angewiesen sind auf unser Bündnis mit den Franzosen, den Engländern, den Holländern, den Belgiern, Italienern, Dänen, Norwegern, vor allem auf unser Bündnis mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Das weiß hier jeder. Die Berliner wissen es noch ein bisschen besser als die in Gütersloh oder in Hamburg, aber die in Gütersloh und die in Hamburg wissen es auch. Das heißt, es gibt keine Chance, sich irgendwo beiseite zu schlängeln auf einen neutralen Platz, als ob uns das Ganze nichts anginge. Wir sind Teil einer Partei. Wir sind Teil der westlichen Partei, der Demokratie und des freiheitlichen Zusammenlebens zwischen Staaten und Völkern.